Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Zwischen Seehofer, Jogi Löw und Spiegelcovern sind deutsche Medien zu pessimistisch?
Zwischen Uploadfiltern, Zensurmaschinen und viel Lobbyarbeit, warum es jetzt beim Urheberrecht um starke Medienmarken geht?
Zwischen Textkritik, Vertrauensverlust und Populismus, welchen Herausforderungen Medienjournalismus begegnet?
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Die kommt heute von den beiden Verlegerverbänden BDZV und VDZ zur Entscheidung des EU-Parlaments. Die Abgeordneten in Straßburg haben vor wenigen Stunden die vom Rechtsausschuss vorgelegten Pläne zur Reform des Urheberrechts vorerst zurückgewiesen. Wir haben ja auch heute schon drüber berichtet. Damit auch die umstrittenen Upload-Filter. Es soll nachgebessert und im Herbst weiter diskutiert werden. Und die Verleger, ja, die zeigten sich enttäuscht. Sprecher beider Verbände kommentierten in einer gemeinschaftlichen Stellungnahme, Zitat: Ohne ein eigenes Schutzrecht der Presse können die Netzgiganten weiterhin digitale Produkte der Zeitungen und Zeitschriften für kommerzielle Zwecke nutzen, ohne hierfür zu zahlen. Damit wird Investitionen und Innovationen im Bereich professioneller journalistischer Angebote in der digitalen Welt eine wesentliche Grundlage entzogen. Das entspricht sicher nicht den Wünschen der Bürger und Parlamente in ganz Europa.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Blogger und Digitalberater Thomas Knüver. Er begrüßte, wie viele andere Kollegen aus der Digitalbranche auch, die Entscheidung und twitterte dazu: Wow, das ist ein echter Erfolg. Nun muss bis September klargemacht werden, dass wir zeitgemäße Gesetze brauchen und nicht den Erhalt von Geschäftsmodellen ohne Zukunft.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das optimistische Medienmagazin. Wie schlimm steht es um Deutschland, Herr Pähler? Ja, die Frage ist, da kommt schon wieder der Ostwestfale durch. Aber wobei, ich muss sagen, oder der Journalist, ich bin mir da nicht so sicher in diesen Tagen. Die Frage ist wirklich angebracht, gerade wenn man mal jetzt auf die Berichterstattung der letzten Tage blickt.
Es kommt aber auch darauf an, wen man fragt. Der Blick in die deutschen Medien, der suggeriert, hast du gerade schon angedeutet, ein ziemlich dunkles Bild. Ich sag mal, der Zweifel an Jogi Löw als Fußballnationaltrainer. Der Ärger um das politische Theater von Horst Seehofer. Die nicht enden wollende Flüchtlingskrise und die Probleme in der Wirtschaft. Es war einmal ein starkes Land, so titelte in dieser Woche der Spiegel.
Oh ja, da haben wir viel drüber debattiert. Wobei, ich habe mal so überlegt, ich bin ja eher fürs Internationale hier zuständig, Herr Pähler, da sind mir aber ganz andere Dinge in Erinnerung geblieben. Das Monocle-Magazin zum Beispiel hat in der vergangenen Woche so ein weltweites Städte-Ranking herausgegeben mit den lebenswertesten Städten und im Top 20 war fünfmal Deutschland dabei. Kein anderes Land war da so oft untergebracht. Oder im April The Economist hatte noch eine Titelstory, Cool Germany, und da ging es um die Erfolge des Landes. Ich finde es so echt widersprüchlich jetzt, unsere Darstellung. Ne?
Ja, nicht, dass die deutschen Medien vielleicht zu pessimistisch sind. Auf jeden Fall kann man, finde ich, diesen Eindruck haben. Und den habt auch ihr, wie uns, ich sag mal, an drei verschiedenen, aber immer irgendwie aufs gleiche hindernden Beispielen aufgefallen ist.
Auf jeden Fall. Und diese Beispiele, die nennen wir euch gleich, wollen aber auch mal so dieses Gefühl auch validieren lassen. Denn wir haben heute Besuch von sechs jungen Medienmacherinnen und Medienmachern. Wir nehmen in dieser Woche an einem Seminar der Grimme Akademie teil zum Thema Medienjournalismus, über Medienberichten. Und da sie das Seminar auch gastweise hier im Funkhaus beim Deutschlandfunk in Köln abhalten, haben sie gesagt, da kommen wir doch jetzt abends auch nochmal zu uns, zu Nova, runter in den Keller und gucken uns über die Schulter und diskutieren ein bisschen mit uns. Deswegen super schön, dass ihr da seid. Hallo, herzlich willkommen.
Hi.
Hallo.
Hi.
Ah.
Hallo.
Und da wollen wir euch jetzt schon mal die ersten drei Teilnehmer vorstellen, genauer genommen die Teilnehmerinnen, die auch eine Meinung zum Thema Deutschland-Pessimismus haben. Da haben wir auf jeden Fall schon mal die Leonie. Hallo Leonie, schön, dass
Hi.
Du da bist.
Hallo.
Stell dich doch mal kurz vor.
Ich bin Leonie, ich bin 24 und Studentin und freie Journalistin aus Berlin. Und ja, also ich meine, generell ist es ja so, was wird in den Medien berichtet, natürlich eher das, was einen Nachrichtenwert hat. Und das sind nun mal meistens negative Neuigkeiten. Und dann fällt sowas natürlich schnell ins Gewicht. Generell würde ich aber sagen, es kommt ja auch immer darauf an, wie man jetzt Dinge einbettet, wie man sie beleuchtet und auf welche Sachen man sich dann fokussiert. Ne? Und ich finde halt, das Beispiel wurde ja jetzt schon genannt, WM-Ausschied. Natürlich ist das schade, aber ist das jetzt das Ende der der Republik, ich würde eher sagen nein, und da wäre ein bisschen mehr Optimismus durchaus angebracht.
Also mehr Optimismus wünscht sich die Leonie. Mal gucken, Katharina, wie siehst du das?
Ja, wir waren mal wer. Ich bin Volontärin hier beim Deutschlandradio in der Pressestelle und ja, mir fehlen insgesamt in den Medien, also ich finde da nicht so unbedingt einen Optimismus. Und neue Strömungen, die sich ja tatsächlich gerade in Europa entwickeln, Perspective Daily, also einfach konstruktiv auch mal an Medien ranzugehen, Perspektivwechsel zuzulassen, tauchen irgendwie nicht so richtig auf. Also mir fehlt es, dass man auch mal optimistisch über Dinge berichtet oder einfach auch mal positive Darstellungsweisen findet.
Danke. Sandra, wie siehst du das?
Ja, also ich glaube einfach, dass man leichter meckern kann. Also umso negativer die Nachrichten sind, umso leichter lässt sich auch ein Streiflicht verfassen oder ich kann viel besser satirisch darüber schreiben, darüber berichten, darüber reden. Und das fällt einfach leichter bei negativen Medien.
Also auch ein bisschen typisch deutsch, ne?
Ein bisschen deutsch, vielleicht auch ein bisschen österreichisch.
Herzlichen Dank erstmal für eure ersten Impulse, für eure ersten Eindrücke. Ihr bleibt ja noch bei uns und habt uns auch noch ein schönes Thema mitgebracht, über das ihr in dieser Woche diskutiert habt. Darüber reden wir dann später nochmal. Aber Herr Pähler, lass uns mal merken,
unsere drei
schon,
Beispiele.
Ne? Der Optimismus wird gewünscht und ich glaube, das passt auch.
Habe ich, glaube ich, dreimal gezählt, das Wort jetzt vorhin in den Ausführungen. Wir sollten mal so eine Strichliste anlegen für die heutige Sendung, wie oft sich Optimismus gewünscht wird.
Und dann haben wir auf jeden Fall noch die Aspekte, dass wir sehr viele Tweets gesehen haben, die das Spiegelcover kritisiert haben, die düstere Stimmung, die habe sich im Text auch gar nicht so in der Form wiedergefunden, sagen einige. Da war ich echt überrascht, wie viele sich da so auch angepiekst gefühlt haben durch diesen Spiegeltitel.
Doch viele, habe ich auch gedacht. Und dann ist uns auch noch eine Grafik aufgefallen, bei der die Politik kritisiert wird. Ein Diagramm, quasi das Diagrammschild da, womit sich die Politik befasst und was ist zu sehen, ein kompletter Kreis zum Thema Flüchtlingspolitik. Also sehr eindimensional. Politische Themen, die mir wichtig sind, so ein Kuchendiagramm mit vielen Punkten wäre das eigentlich, so mit bezahlbarem Wohnraum, über vernünftige Wirtschaftsentwicklung, Datennetz, Infrastruktur, Vorsorge, was weiß ich. Also kann man sich noch viele Themen haben.
Ja, auch schön.
Nicht drüber geredet.
Ich habe zum Beispiel bei mir auf der Facebook-Seite zwei Kommentare zum Thema Seehofer-Berichterstattung gehabt. Ein Journalist kommentierte 5 oder 6 Ticker zur Live-Blog Seehofer über 3 Tage. Wie fühlt man sich da als beauftragter Redakteur? Wo kriegt man die Nachrichten her? Wer macht das gut? Wer macht das schlecht? Und ist das sinnvoll, Politik als Fußballspiel zu inszenieren? Wie stellt der Redakteur sicher nicht das Ganze Große aus den Augen zu verlieren. Oder ein anderer Kommentator schrieb, Zitat, vor allem aber fehlt mir die Empörung über das Verhalten der Beteiligten, da wird völliges Fehlverhalten fast achselzuckend hingenommen. Weiter sieht er, Zitat, schlimmste Machterhaltung um ein Thema, was Krise genannt ist, wo keine Krise ist. Bildung, Wohnraum, Digitalisierung, Pflege, überall gibt es x-fach so viel Arbeit zu erledigen.
Tja, und um uns nun einer Antwort zu nähern, da wollen wir uns einmal den Spiegel vorhalten lassen. Nicht den gedruckten, sondern den aus Glas, also der berühmte Blick von außen. Wie berichtet eigentlich die internationale Presse über Deutschland im Vergleich dazu? Das weiß Rick Nowak. Er ist Korrespondent für die Washington Post in Berlin und jetzt live bei uns. Guten Abend, Rick.
Guten Abend.
Du schaust dir ja nicht nur die deutsche Presse an, sondern auch, was die internationalen Kollegen so machen. Ist dir dort schon mal aufgefallen, dass genau das Thema war, also dass die Deutschen oder auch die deutschen Medien sich so pessimistisch sehen?
Ja, ich glaube, es ist natürlich immer naheliegend, Länder einzuordnen, letztendlich in ein Land, was positiv gerade ist oder was gerade den Berg runtergeht sozusagen. Aber ich finde, viele internationale Medien versuchen eben genau das nicht zu tun. Also das Economist-Cover ist nun ein anderes Beispiel. Aber ich glaube, es ist immer sehr schwierig, diese letztendlich Kategorisierung vorzunehmen, weil ich glaube, die Antwort liegt irgendwo in der Mitte. Also ich habe heute mal nachgeschaut, was wir eigentlich aus Deutschland geschrieben haben in den letzten Monaten und ich glaube, man kann da irgendwie 3 große Kategorien finden. Also natürlich hast du die Innenpolitik, die sehr wichtig ist. Wir haben viel geschrieben über die Migrationskrise natürlich, die Koalition gefährdet hat. Aber eben auch Dinge wie Energieversorgung, Energiepolitik, wo Deutschland eine Rolle spielt. Dann hast du ganz andere Themen, die wir auch behandeln, wo Deutschland eher so ein bisschen in zweiter Reihe wichtig ist. Also wenn wir zum Beispiel über die Autoindustrie reden, in Stuttgart war ich da vor kurzem, da ist es natürlich sehr schwierig zu sagen, dass Deutschland da wirklich einen Einfluss nehmen kann und so ein bisschen auch abhängig ist von Trump. Und das sind, glaube ich, so die großen Themen, die wir gerade aus Deutschland berichten. Aber du hast natürlich auch Vorbildfunktionen oder Dinge, die gut funktionieren oder vielleicht auch schlecht funktionieren und vielleicht auch Lehren sein könnten für die USA oder andere Länder.
Woran liegt es denn, dass so die Eigen- und Fremdwahrnehmung manchmal unterschiedlich ist? Hat das einfach was damit zu tun, auch weil man einfach für ein anderes Zielpublikum schreibt? Also es ist anders, wenn man was für das eigene Land schreibt oder auch für ein anderes Land? Oder sind das einfach auch Mentalitätsfragen?
Ja, ich glaube, viel hat das schon damit zu tun, dass natürlich manchmal einfach der Vergleich fehlt. Und deshalb versuche ich eigentlich immer internationale Berichterstattung oder habe das auch versucht zu tun, bevor ich für die Washington Post gearbeitet habe, über Deutschland zu lesen, um einfach einen Vergleich zu haben. Also welche Probleme haben andere Länder, wie gehen die damit um und einfach Dinge davon zu lernen. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen ein anderer Blickwinkel einfach, der teilweise auf Erfahrungen von Journalisten basiert, teilweise auch einfach auf Statistiken, die zeigen, dass es Deutschland derzeit relativ gut geht, wenn man sich eben Dinge wie Arbeitslosigkeit oder die wirtschaftliche Situation anschaut.
Jetzt hast du ja gerade vorhin schon auch ein paar Themen genannt, über die ihr berichtet habt, über Deutschland. Also ist es denn tatsächlich so, dass das sind ja auch durchaus Themen, die in den deutschen Medien auch auftauchen. Also habe ich so das Gefühl, nur die Themenauswahl kann es ja eigentlich nicht sein. Wie weit spielt es denn auch eine Rolle, dass diese Themen eben unterschiedlich bewertet werden?
Naja, die Bewertung spielt natürlich eine große Rolle. Also wenn man das gleiche Thema, Leserreaktionen beispielsweise auf Autozölle bekommt, dann bekommt man natürlich von Konservativen ganz andere Reaktionen als von Liberalen. Also diese Vorbildfunktion, von der ich vorhin gesprochen habe, aber eben auch diese innenpolitische Krise, die wird natürlich in verschiedenen politischen Zirkeln ganz anders bewertet. Also ich glaube, viele Trump-Anhänger würden sehr wenige Dinge finden in Deutschland, die sie unbedingt kopieren wollen. Aber gleichzeitig gibt es auch universelle Lehren, die man schon ziehen kann. Also beispielsweise, gerade in den USA wird ja besprochen, das Supreme Court ist ja wieder im Fokus. Einer der Richter wird demnächst gehen. Und das ist natürlich ein sehr politischer Prozess, viel politischer als in Deutschland. Und die Frage ist eben sowohl von Republikanern als auch von Demokraten in den USA gerade, muss das so sein? Und in Deutschland ist es eben sehr anders. Und vor ein paar letzte Woche tatsächlich haben wir eben genau darüber beispielsweise geschrieben, wie funktioniert es eigentlich in Deutschland, und da gibt es schon ein großes Interesse.
Das finde ich interessant. Lass uns das gleich nochmal vertiefen. Ich meine, der Eindruck, deutsche Medien berichten über das Eigenland zu pessimistisch, der ist bei vielen da, und deswegen wollen wir gleich nochmal genauer, du hast es schon angedeutet, das nochmal vertiefen, wie Deutschland auch als Vorbild im Ausland wahrgenommen wird, und zwar weiter mit Rick Nowak, er ist Korrespondent der Washington Post in Deutschland.
Ihr hört
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das internationale Medienmagazin. Rick Nowak ist weiter bei uns, Korrespondent der Washington Post. Und wir bekommen gerade so ein bisschen von ihm den Blick von außen.
Der Blick in die internationale Presse, die zeigt, Deutschland ist nicht nur im Krisenmodus, sondern wird eben auch durchaus als Vorbild herangezogen mit Blick auf die USA. Rick, du hast das Thema Supreme Court und die Diskussion darum gerade schon angesprochen, vielleicht auch auf andere Themen. Wo konnten die USA auch tatsächlich etwas lernen?
Wenn ich jetzt die letzten Monate mir anschaue, dann haben wir beispielsweise über Schulschießereien geschrieben und inwiefern Deutschland eben Dinge unternommen hat, nachdem es auch hier eben Schießereien ja gegeben hat, immer wieder, welche Lehren man daraus gezogen hat. Das war etwas, was wirklich viele, viele Menschen auch interessiert hat, als wir das veröffentlicht haben. Natürlich sind diese Lehren oft nicht eins zu eins übertragbar, aber viele dieser Themen zeigen dann schon, dass man etwas eben tun kann, wenn man etwas tun möchte. Und ich glaube, daran sind derzeit Amerikaner sehr, sehr stark interessiert. Aber auch beispielsweise in Brandenburg haben wir vor kurzem darüber geschrieben, in dieser AfD-Pressekonferenz, wo einer der Journalisten praktisch ausgeschlossen wurde und dann alle anderen Journalisten den Raum verlassen haben. Darüber haben wir natürlich vor allem auch geschrieben, weil eine sehr ähnliche Situation auch die Kollegen in DC letztendlich vorfinden.
Wenn du jetzt einen Bericht machen solltest, wie die Deutschen sich in den Medien sehen, wie würdest du dich dem nähern?
Wie die Deutschen sich selbst sehen? Da gibt es natürlich die Stereotypen, aber ich glaube, oftmals findet man die Realität eben nicht in den Stereotypen, sondern schon sehr stark dazwischen. Also ich glaube, natürlich ist Deutschland ein Land, was sehr viel vorzuweisen hat, gleichzeitig aber auch eben ein Land, was oft kritisiert. Und das ist natürlich etwas, was wahr ist. Also wenn man nach Amerika geht, dann wird vieles sehr positiv gesehen. Das merkt man, wenn man da arbeitet, wenn man da in den Urlaub fährt. Natürlich ist Deutschland ein Land, was eine ganz andere Kritikkultur hat, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass die Medien anders funktionieren oder dass der Blick der Journalisten sehr anders ist. In den USA hat man ja auch eine sehr kritische Berichterstattung über gewisse Dinge. Also ich glaube, das muss man differenzieren.
Wenn du das jetzt so benennst, ist dieser deutsche Medienpessimismus oder auch dieses eher Negative auch manchmal ein Thema unter insbesondere auch internationalen Korrespondentenkollegen oder eher nicht so?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das so ein großes Thema ist, denn letztendlich deutsche Medien berichten für deutsche Leser und natürlich Probleme kann man nicht verschweigen und letztendlich ist es ja auch die Aufgabe von Journalisten, eben die Probleme zu benennen. Und natürlich gibt es andere, wenn man sich anschaut im internationalen Vergleich, haben andere Länder andere Probleme und vielleicht größere Probleme. Aber das ändert ja nicht unbedingt an der Tatsache, was das ist die Aufgabe von Journalisten ist, eben das zu benennen.
Genau, lass uns auch mal einfach die politischen Sorgen in Deutschland nicht unter den Tisch kehren. In den USA gibt es die ja auch. Inwiefern sind die Sorgen der Deutschen mit der politischen Krise in den USA vergleichbar?
Naja, es gibt schon da diverse Dinge, die natürlich immer wieder, wo man Vergleiche ziehen kann. Aber Deutschland ist trotzdem in einer sehr, sehr komfortablen Situation immer noch. Also wenn man sich das politische System anschaut, dann ist es sehr stark, sehr viel weniger polarisiert als beispielsweise in den USA. Es ist natürlich die Frage, inwiefern sich das in Zukunft entwickelt, auch mit der Migrationsdebatte. Aber man kann schon sagen, dass Deutschland eher, wenn es um Probleme geht, jetzt weniger diese sehr, sehr großen Probleme, die sofort gelöst werden, sich damit konfrontiert sieht, sondern eher so langfristige Probleme. Also beispielsweise demografischer Wandel, auch schon soziale Ungleichheit, Infrastrukturprojekte. Das sind ja wirklich große Themen, aber das sind eben eher langfristige Themen.
Wenn du nochmal zum Schluss überlegst, vielleicht so ein ganz bisschen in die Ratgeber-Ecke dich stellst, was sollten deutsche Journalisten deiner Meinung nach nicht vergessen, wenn sie über das eigene Land, ihr Land Deutschland berichten?
Ich glaube, der Blick nach außen ist immer sehr hilfreich und das kann ja schon eine Statistik sein, die weiterhilft, die einordnet, wo steht eigentlich Deutschland international. Also wenn man sich bestimmten Themen nähert, dann hilft natürlich immer so ein bisschen der Blick in die Nachbarländer oder vielleicht doch ein bisschen weiter weg.
Sagt Rick Nowak, er ist Korrespondent der Washington Post in Berlin. Herzlichen Dank für den Besuch heute Abend.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das europäische Medienmagazin.
Das war schon eine Überraschung, was da heute im EU-Parlament passiert ist. Die Abgeordneten in Straßburg haben gegen die Pläne der Urheberrechtsreform gestimmt.
Überraschend deswegen, weil es in der Praxis doch eher selten ist, dass sich das Plenum gegen eine Entscheidung, eine direkte Empfehlung eines Ausschusses entscheidet. Und in diesem Fall der Rechtsausschuss, der hat eine Empfehlung gegeben, nämlich die für den aktuellen Text zu einem neuen Urheberrecht in der EU zu stimmen.
Tja, und aber jetzt ist es anders gekommen. Der Text ist abgelehnt worden im Plenum mit einer Mehrheit. Und über das, was heute passiert ist, da haben wir auch schon gerade euch hier im Update bei Nova informiert und die Kritik zum Beispiel an den Aspekten Upload-Filtern und dem Leistungsschutzrecht waren ja auch schon Thema hier bei uns im Medienmagazin. Wir wollen jetzt aber nochmal auf ein interessantes Mediendetail eingehen.
Die Frage ist ja nämlich auch, wieso haben eigentlich die Parlamentarier anders entschieden? Haben sie sich quasi auf den letzten Metern noch umstimmen lassen? Wer weiß. Also es gab auf jeden Fall viele Einflüsse von außen. Zum Beispiel gab es eine Online-Petition Stoppt die Zensurmaschine, rettet das Internet, hieß die, gestartet und ins Leben gerufen von einem Unternehmer aus Düsseldorf und der hat die Unterschriften gestern im Parlament abgegeben, immerhin stolze 880.000 Unterschriften und das kann man auch schon mal sagen, so eine große deutsche Petition hat es auf change.org noch nicht gegeben bislang.
Und dann gab es noch einen offenen Brief von Netzpolitikern aus der Ecke SPD, FDP, aber auch CSU und CDU. Und die Unionspolitiker haben auch nochmal ihren EU-Parlamentskollegen einen Brief nachgelegt und aufgefordert, gegen diesen aktuellen Entwurf zu stimmen. Und das, obwohl der Text von ihrem CDU-Kollegen im EU-Parlament Axel Voss stammt. Unterzeichnet haben zum Beispiel Doro Bär, die CSU-Politikerin ist ja auch Staatssekretärin für Digitalisierung, und der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Jatzombek. Und mit ihm reden wir jetzt live bei Was mit den Medien. Guten Abend, Herr Jatzombek.
Hallo, Herr Fiene und Herr Pehler.
Hallo. Ja, was haben Sie Ihren Abgeordnetenkollegen in dem Brief geschrieben?
Ja, wir haben versucht, unseren Kollegen nochmal vor Augen zu führen, was die Konsequenzen am Ende sein werden. Und haben da insbesondere auch die Frage abgehoben, ob das eigentlich jetzt eine Regelung ist, die jetzt den großen Giganten aus Amerika hilft oder schadet. Und wir glauben ehrlich gesagt, dass es ihnen hilft und unserem Mittelstand und unseren Startups schadet, wie eine Reihe von anderen Regelungen. Und genau dieses Argument nochmal ans Herz gelegt.
Wir haben eben schon von einem interessanten Detail gesprochen, dem Aspekt Leistungsschutzrecht und auch in dem Verbindung damit die Frage und die Rolle der Auffindbarkeit von Qualitätsjournalismus. Was ist da Ihr Argument?
Also das Leistungsschutzrecht haben wir vor 5 Jahren ja in Deutschland eingeführt. Und das Gute am Leistungsschutzrecht ist, dass es sich zumindest auf Google nicht ausgewirkt hat. Das heißt also, es gibt keine Reduzierung des Angebotes oder zweifelhafte Inhalte. Es ist allerdings so, dass kleine Verlage, kleine Start-ups, kleine Betreiber von Plattformen von der VG Media tatsächlich da auch angenommen werden. Und ich finde, ein Gesetz, was halt eben Google die Inhalte kostenlos gibt und allen anderen dazu zwingt, das zu bezahlen, finde ich kein besonders schlaues Gesetz. Und ein medienpolitisches Desaster musste man befürchten, wenn das Ganze am Ende wirklich so durchgesetzt würde, dass Google entscheidet, wir nehmen jetzt alle diese Qualitätsmedien aus dem Index und wir werden künftig überflutet bei Google-Anfragen mit Inhalten wie Russia Today, Epoch Times oder Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
Nochmal ein zweiter Aspekt, haben Sie auch gerade schon kurz auch angedeutet, Stichwort Upload-Filter. Da sagen Sie ganz klar, die erschweren oder vielleicht sogar behindern die Arbeit von Startups. Wieso? Wo fallen die denen so zur Last?
Ja, wir haben es ja schon bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen. Das ist ein Werk, was man eigentlich gedacht hatte, man würde damit Facebook und Google in die Schranken weisen. Tatsächlich ist aber sogar dieser Facebook-Skandal, der in den letzten Monaten so hochgekocht ist, compliant, also konform mit der Datenschutzgrundverordnung. Während aber ganz viele kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe und sonst wer alle aufgeschreckt sind und jetzt anfangen müssen, neue Regelungen und Bürokratie zu befolgen. Und jede einzelne Maßnahme ist natürlich nichts, was den Mittelstand umbringt, aber die Kombination dieser Dinge ist schon schwierig. Und das gilt eben auch für das Thema Upload-Filter. Bei YouTube ist das überhaupt kein Problem, sowas zu programmieren. Auch alternativ, da wurde immer darauf hingewiesen, im Gesetz stehen Upload-Filter nicht drin, das ist auch richtig. Aber in der Konsequenz, wenn Sie keine Lizenz abschließen mit den Rechteinhabern, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als einen solchen Upload-Filter zu erstellen. Und sowohl die Lizenzverhandlung wie auch das Programmieren eines solchen Filters ist natürlich für ein kleines Startup schon eine sehr schwierige Sache.
Noch was ganz Interessantes, einige Kritiker sagen ja auch, dass sie befürchten, dass so Upload-Filter oder die Infrastruktur dafür auch einmal für andere Taten dann genutzt werden können oder für andere Zwecke eingesetzt werden können, nicht nur, wenn es um Verstöße gegen das Urheberrecht angeht. Vergangene Woche haben beim EU-Gipfel die Staatschefs noch was Interessantes in die Abschlusserklärung unterzeichnet, nämlich auch die Absicht oder dass sie es gut finden, wenn künftig auch Inhalte gefiltert oder blockiert werden, die Hass oder Terrorismus fördern. Wird da schon so ein bisschen das Ausweiten der Upload-Filter vorbereitet?
Also das ist die Befürchtung jedenfalls, die man haben kann. Und wir haben im Koalitionsvertrag an dieser Stelle einen sehr eindeutigen Passus geschrieben. Da müssen sich zwar Europaabgeordnete nicht dran gebunden fühlen, wohl aber die Bundesregierung, die dann in der zweiten Stufe ja dann mitverhandelt im sogenannten Trilog. Und wir haben gesagt, wir wollen an der gestuften Providerhaftung festhalten. Das ist der entscheidende Satz, der nämlich sagt, ein Provider muss erstmal die Uploads nicht kontrollieren, sondern muss erst dann tätig werden, wenn er darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass er da problematische Inhalte hat. Und das unterscheidet übrigens auch, weil es heute noch anders gesagt wurde, diese Vorhaben vom NetzDG, weil das NetzDG keine Kontrolle einfordert, wenn Dinge geschrieben werden, sondern erst, wenn der Anbieter darüber informiert wird, dass es problematische Inhalte gibt. So, und jetzt haben die Innenminister in Deutschland und Frankreich schon wohl in den letzten Wochen eine Initiative vorbereitet. Das ist ein 5-6-seitiges Papier, wo man dann halt eben auch Inhalte filtern möchte, wenn sie Hass verbreiten, Terrorismus oder Kinderpornografie. Und das, was mir persönlich Sorgen macht, ist, dass dann auch Polizeibehörden da entsprechende Listen befüttern können. Und das sind eben nicht nur deutsche und niederländische Polizeieinheiten, sondern im Zweifelsfall auch solche aus Polen oder Ungarn.
Jetzt haben wir ja in den vergangenen Tagen an anderer Stelle schon erleben dürfen, dass die Union durchaus zu kontroversen Diskussionen neigt. Wie hat denn jetzt Ihr Kollege Axel Voss eigentlich auf auch Ihre Briefe reagiert? Fühlt der sich ja von Ihnen und den anderen Unionskollegen jetzt eigentlich quasi hintergangen, im Stich gelassen, in den Rücken gefallen?
Dass er nicht begeistert ist, kann man sich wohl vorstellen. Wir haben das aber vorher auch sehr umfangreich mehrfach diskutiert. Insofern kann ihn das nicht überraschen und kann auch nicht die Inhalte überraschen. Finde ich auch bedauerlich, dass man da nicht zusammengekommen ist, denn er vertritt ja auch diese Position nicht mit der totalen Begeisterung, sondern sagt ja, das wäre vielleicht der Leistungsschutzrecht auch keine ideale Lösung, aber man habe einfach keine besseren. Ich glaube, da muss man einfach nochmal nach anderen Lösungen suchen. Und wenn das Ziel darin besteht, Verleger und Qualitätspresse zu stärken, sind wir ja alle dabei. Aber es muss ein Mechanismus sein, der auch funktioniert. Und dieses Leistungsschutzrecht funktioniert nicht, weil im Ergebnis, das ist meine Sorge, werden die Qualitätsmedien aus dem Google-Index verdrängt, so wie es bei Facebook schon weitgehend der Fall ist und nur noch emotionalisierende Dinge aus zweifelhaften Quellen nach vorne kommen. Und das können wir uns als Demokratie nicht erlauben und das kann kein sinnvolles medienpolitisches Ziel sein. Da muss man über andere Dinge nachdenken, eine negative Umsatzsteuer beispielsweise, um Verlagserzeugnisse auch ohne inhaltliche Einflussnahme einer Regierung zu subventionieren. Solche Vorschläge wären denkbar. Wir können auch über andere Dinge nachdenken, aber das Leistungsschutzrecht ist einfach im Kern seiner Systematik falsch.
Das wird jetzt ja werden spannende Wochen, wenn es jetzt auch darum geht, nochmal die strittigen Passagen, dass dann neue Lösungen für gefunden werden. Was mich ein bisschen irritiert, ist heute, wie emotional eher die Debatte auch im Netz geführt wird, wie dann gegenseitig es gar nicht so sehr um mögliche Lösungen geht, sondern versucht wird zu sagen, ja, das und das seien Fake News oder das und das war doch nur automatisierte Bots, die da was gemacht haben. Also ich glaube, beide Seiten sind, glaube ich, gerade sehr, sehr emotional. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das hat sich natürlich sehr aufgeschaukelt. Und ich finde das auch nicht hilfreich, wie auch immer da Bots oder was auch immer E-Mail-Vorlagen gestaltet hat, die dann zehntausende Mails in Postfächer von einzelnen Abgeordneten gebracht haben. Ich kann nur an alle appellieren, das sein zu lassen. Das ist überhaupt nicht schlau, das provoziert die komplett ohne Not und das ist auch argumentativ ja nicht hilfreich. Auf der anderen Seite wurde bis zuletzt dann noch geleugnet, dass es gar nicht um Upload-Filter ginge und das ist natürlich auch intellektuell ein schwieriges Brett, wenn man halt eben da meint, man kann Leuten sowas einreden. Insofern wünsche ich mir da mehr Qualität auch in der Debatte und mehr Respekt in der Auseinandersetzung. Wie gesagt, ich glaube, man kann über Mechanismen reden. Da sind wir gerne dabei. Ich bin auch jemand, der Meinung ist, man kann durchaus auch ein Notice-and-Stay-Down-Verfahren machen. Das heißt also, wenn ein rechtswidriger Inhalt einmal angezeigt ist und das auch mit gerichtlichen Widerspruchsmöglichkeiten und allem geklärt ist, dass dann verhindert wird, dass das neu hochgeladen wird. Sowas kann man ja machen. Aber diese Listen, die halt eben bevor irgendjemand irgendwas meldet, einfach im Verborgenen da schon tonnenweise irgendwelche Inhalte für den Upload sperren. Das finde ich ist ein problematisches Instrument.
Also
das
haben wir auch gleich einen Vorschlag zur Debatte mitbekommen. Sagt der Thomas Jatzombek, CDU-Politiker und Bundestagsabgeordneter und auch Netzexperte. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das Medienmagazin für private und berufliche Meinungsäußerung. Freie, wohlgemerkt, freie Meinungsäußerung.
Wir haben ja schon unsere Gäste gehört. Und zwar sind es die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Medienjournalismus-Seminar der Grimme Akademie. Die Leonie, Katharina und Sandra haben wir euch ja schon gerade vorgestellt. Und bevor wir jetzt gleich auf das Thema, was sie uns mitgebracht haben, Herrn Pähler, dann auch zu sprechen kommen, möchte ich dir noch eben die Runde komplett vorstellen, wenn
aber
das okay
gern
ist. Ja? Also zum Beispiel die Sandra, die hat sich gar nicht noch zu Ende fertig vorstellen können. Deswegen machen wir erstmal mit Sandra weiter. Erstmal schön, dass du auch bei uns bist. Stell dich doch gerne nochmal komplett vor.
Ja, ich freue mich hier zu sein. Hallo. Ja, wie man es vielleicht hört, ich komme aus Österreich, ich habe da Germanistik studiert und ich bin Volontärin beim Burda Verlag und auch freie Mitarbeiterin bei laut.de und bei Muckbook.
Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Und dann haben wir auch die Jackie mit bei uns. Und Jackie, was
ja,
machst du denn?
Ja, hallo allerseits. Ich bin Jackie Makumba. Ich studiere in Wien Politikwissenschaft und ab Ende Oktober bin ich an der Deutschen Journalistenschule.
Das ist toll. Mhm. Herzlich willkommen. Und Sebastian und Christoph sind auch noch da. Hallo.
Hallo. Hallo Sebastian. Ich komme aus Trier und bin da freier Mitarbeiter beim Trierischen Volksfreund. Und ich bin der Christoph, ich bin studierter Jurist, habe dann die Deutsche Journalistenschule absolviert und arbeite jetzt für die Süddeutsche und für den Bayerischen Rundfunk.
Herr Peller, müssen wir uns benehmen, wenn hier wieder Juristen
ja, anwesend sind. Ja, auf jeden Fall.
Wenn sehr unangenehm.
Ja. Mach nichts mehr ohne meinen Anwalt.
Und so also ein bisschen, wir haben schon gehört, also diesmal auch ein bisschen österreichischer Einfluss mit dabei. Und da haben Sie eine Debatte, die wir auch hier in der Sendung geführt haben, vor kurzem mitgebracht, um einfach mal zu debattieren. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, diese Idee, die da im Raum stand beim ORF, nämlich, dass Journalisten über Social Media nicht mehr sich politisch äußern dürfen.
Fragst du mich gerade, ob ich mich daran erinnere?
Ja.
Das war doch letzte Woche, oder? Dass wir darüber gesprochen haben.
Ja.
Das ist die Halbwertszeit. Lass mich kurz überlegen, ob ich mich daran erinnere. Ich glaube, so in Ansätzen erinnere ich mich daran, ja.
Aber bemerkenswert, das ist ja in vielen Twitter-Profilen, ich weiß nicht, ob es bei dir drin steht, dass du nur deine private Meinung hier äußerst.
Ich bin sowieso überall nur privat. Bei mir steht es nicht drin.
Du bist Privatier, ne?
Ja.
Privatier genau. Als Journalist. Und die große Frage ist natürlich dahinter und die, mit der beschäftigt ihr euch auch in dieser Woche, wie denn das so ist. Private Meinung und Haltung von Journalisten. Und Sandra, erzähl doch mal genau, was wollt ihr, was habt ihr euch da angeschaut? Was habt ihr uns heute Abend mitgebracht?
Ja, wir haben auch Experten aus unserem Seminar über Medien informieren mal nachgefragt, was ihre Haltung dazu ist. Und zum Beispiel die Meinung von Stefan Koldehoff von Medias Res mitgebracht, der gemeint hat, dass er sich da eher sehr vorsichtig beim Twittern ausdrückt, weil er genau weiß, wie er wahrgenommen wird. Und er spricht auch vom Mythos des Objektivismus.
Und Jackie, was fasziniert euch? Warum habt ihr euch für diese Frage entschieden, dass ihr gesagt habt, das wollen wir damit mit reinbringen?
Oh, also ich habe das Gefühl, dass wir der Meinung waren im Seminar, dass man sich eben schon als Journalist auch auf Twitter äußern können sollte und dass man eine Meinung vertreten sollte, auch öffentlich. Und das fanden wir eine sehr zeitgemäße Frage und haben das mitgenommen in die Sendung.
Habt ihr denn also gerade ihr mit dem Österreich-Bezug tatsächlich auch das Gefühl, dass das eigentlich eine Meinung ist, die viele in Österreich teilen?
Also jetzt nicht mehr als andere Journalisten auch. Also ob das jetzt unbedingt mit einem Österreich-Bezug in Verbindung zu bringen ist, möchte ich jetzt bezweifeln. Aber es ist eben eine Frage, die im Raum steht und sich vor allem mit den ganzen Textsorten jetzt auch auftut. Egal, ob das jetzt Twitter-Posts sind oder ob das jetzt eine normale Glosse oder ein Streiflicht ist. Also das ist einfach zu unterscheiden.
Und das finde ich auch ganz interessant. Ihr habt ja auch ganz viele Referenten bis dato jetzt hier schon gehabt. Auch mit denen habt ihr das noch mit angeschnitten. Christoph zum Beispiel, was habt ihr da noch mitgenommen?
Ja, wir haben heute den Jörg Schönenborn vom WDR, den Fernsehchef, zu Gast gehabt. Und da war es natürlich besonders spannend, wie er jetzt im Vergleich zu den Kollegen vom ORF sich zu der Frage positioniert. Und er war da sehr offen und hat gesagt, er ermutigt seine Redaktion weiterhin zum Twittern. Also er hat gesagt, es war ein langer, langer Weg überhaupt, Leute zum Twittern zu bekommen. Also gerade die nicht Digital Natives sind, die musste man auch erstmal an Twitter ranführen. Und jetzt wo es läuft, geht es eigentlich vor allem darum, dass man halt unfallfrei twittert. Das ist so seine Maßgabe. Also anders als der ORF sagt er nicht, gar nicht twittern, sondern unfallfrei Twitter.
Sebastian. Also auch ein bisschen kontrolliert auch auf jeden Fall. So hört sich das doch an.
Aber ich glaube, einmal drüber nachdenken, Herr Peller, was man noch postet, oder? Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, viel häufig ist nicht die Meinung das Problem, sondern dass zu wenig nachgedacht wird beim Posten. Das ist so mein Eindruck. Ich weiß nicht, Sebastian, was würdest du dazu sagen?
Ja, das kann ich in jedem Fall bestätigen. Es ging bei uns ja auch um die Frage, ob Objektivität im Journalismus überhaupt Grundlage sein kann. Und wie Sandra eben auch schon gesagt hat, sind die meisten eben der Meinung, dass Objektivität eben ein Mythos ist, der gar nicht umgesetzt werden kann im Journalismus. Und letztendlich führt es dann dazu, dass Haltung quasi das Nonplusultra ist. Und das haben ja viele Journalisten in den vergangenen Wochen auch bei Twitter vertreten, dass Journalisten eben Meinung haben müssen und die auch nach außen vertreten können, in privater Form und auch in der Zeitung.
Ich meine, auch wenn ihr Medien konsumiert, ne, ich meine, wie hilft euch vielleicht auch Haltung, wenn der Journalist Haltung hat? Ich glaube, dass wenn man es zu ausgewogen macht, immer sagt A, sagt B, sagt A, sagt B, ich weiß nicht, ist ja auch schwierig. Also inwieweit ist euch Haltung wichtig?
Also es ist ja auch immer die Frage, was versteht man jetzt als Haltung? Meint man damit, okay, diese Person hält sich an Menschenrechte oder glaubt, dass Menschenrechte und Menschenwürde Dinge sind, die man nicht in Frage stellen sollte? Das, finde ich, sollte jede Person unabhängig der politischen Überzeugung und Haltung mitbringen. Und dann ist natürlich eine Meinung, ich meine, warum ist das im Kommentar okay? Und dann, es ging ja auch letztens im Twitter-Feed dann darum, ja, dürfen Journalistinnen und Journalisten auf AfD-Gegendemos gehen? Ich meine, solange sie das jetzt nicht als öffentliches Medium verstehen, wo sie andere Leute davon zu überzeugen versuchen, weiß ich nicht, warum sie das nicht dürfen sollen. Denn auch Journalistinnen und Journalisten haben ja ein Privatleben und auf Twitter Haltung zeigen, mache ich auch und finde ich auch ein gutes Tool eigentlich, um zumindest einige Grundsätze einzufordern auch.
Und Katharina, welches Fazit hast du noch mitgenommen aus dieser Debatte in dieser Woche?
Es gibt viele Trolle im Internet und dem sollten die Journalisten irgendwie auch so ein bisschen ein Gegengewicht entgegenwirken. Und gleichzeitig steht immer noch die Meinungs- vor der Pressefreiheit. Und ich glaube, gegebenenfalls müssen sich Journalisten tatsächlich inzwischen ja einfach darüber Gedanken machen, ob ein neuer Berufsethos her muss und auch nicht nur eine Haltung nach außen für Werte, sondern auch einfach eine Haltung für sich selbst zu entwickeln. Und für die eigenen Werte, wie zum Beispiel Pressefreiheit, einzustehen.
Das mit dem Ethos finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Ärzte haben das ja zum Beispiel auch für ihren Berufszweig. So, ich weiß nicht, hat da einer Ideen, was da unbedingt mit rein sollte? Der Sebastian.
Im Prinzip gibt es ja schon einen Pressekodex, an den sich alle Journalistinnen und Journalisten halten sollten. Und der hat auch meiner Meinung nach immer noch Bestand. Wir haben ja gerade schon ein paar Kriterien genannt, wie Gebot der Menschenrechte, man sollte eine gewisse Distanz bewahren zu Gegenständen und zu Personen und diese Gegenstände und diese Prinzipien haben auch heute noch weiterhin Bestand, würde ich sagen. Man könnte die natürlich mit gewissen digitalen Elementen aktualisieren und zeitgemäß gestalten.
Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder diese Debatte um Objektivismus und ich glaube, da hat sich viel geändert. Ich glaube, dass diese Überzeugung, ja, wir müssen immer 100%ig objektiv sein, der Anspruch ist bestimmt immer noch da, aber die Überzeugung, ob das dann auch tatsächlich gelingen kann, hat sich vielleicht geändert. Also ich persönlich würde zum Beispiel sagen, dass es sowas nie geben kann und dass man sich dem auch bewusst sein muss. Und wenn man da so rangeht und weiß, okay, ich versuche verschiedene Sichtweisen zu Wort kommen zu lassen und darzustellen, habe aber natürlich schon bei der Themenauswahl, bei der Gästeauswahl eine subjektive Entscheidung getroffen. Das, finde ich, ist ein Aspekt, der schon neuer ist und das finde ich nicht schlimm, wenn man das quasi weiß und voranstellt, okay, meine Meinung ist immer irgendwie auch damit drin.
Herzlichen Dank dafür. Wir wollen die Chance zum Schluss noch kurz nutzen, da ihr euch ja die ganze Woche mit Medienjournalismus auch beschäftigt. Was sind eigentlich als junge Medienmacherinnen und Medienmacher eure Wünsche an Medienjournalismus? Was erwartet ihr? Was würdet ihr euch wünschen? Was vermisst ihr? Herr Petter, können wir das ja mal einfach auch in unser Blog schreiben, hier in unser digitales Notebook.
Werden wir Wünsche erfüllen.
Dann auch jetzt mal hier über den Sommer noch mal ein bisschen gucken, was man noch machen kann. Weil ich glaube, so ein Blick von außen haben wir ja schon gerade mit Rick Noack gemerkt, das hilft. Was haben wir? Und da geht auch schon gleich der Finger von der Katharina hoch. Was hast du da für eine Idee?
Ich glaube einfach, wieder verbunden mit Berufsethos, dass Journalisten erstmal Transparenz schaffen sollten, nicht nur Medienhäuser, sondern auch die Journalisten selber. Also in Amerika und im Ausland sieht man das sehr häufig, gerade bei Bloggern, die wirklich auch ihren Weg beschreiben, wie bin ich zum Journalismus gekommen, ihre Beweggründe. Und das gibt dem Leser natürlich auch die Person irgendwo und das Verständnis, warum forscht oder schreibt jemand genau zu diesem Thema und recherchiert da und hat da sein Herzblut dran. Das ist, glaube ich, wichtig für Medienjournalismus.
Vielen Dank. Möchte noch einer uns was mit in Blog geben? Blog-Routine Christoph.
Ich würde vor allem plädieren für mehr Medienjournalismus, ja. Weil ich glaube, unsere Zeit ist eine, in der die Medien so sehr wie noch nie in der Kritik stehen und ein guter Medienjournalismus begegnet der Kritik, zeigt, was passiert, zeigt Probleme auf, zeigt aber auch Positives auf. Und dafür braucht man einfach Platz und deswegen würde ich sagen, es muss vor allem mehr Medienjournalismus geben.
Ich würde mir auch mehr Medienjournalismus wünschen, Herr Pähler.
Wir schlagen einfach von einer Ausweitung unserer Sendezeit. Wie wäre es damit?
Ja, weil genau die ist jetzt schon zu Ende. Und deswegen möchten wir uns an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken für euren Besuch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und viel Spaß noch mit dem Beendigen des Seminars und nehmt viel schöne Sachen mit. Dankeschön für den Besuch.
Danke euch.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Herr Pähler.
Ja.
Das war's für diese Woche.
Das ist sehr schade.
Was nimmst du mit aus dieser Medienwoche?
Ich nehme auf jeden Fall mit, aus den verschiedenen Themen, die wir auch gerade so besprochen haben, dass ich doch jetzt wieder optimistischer in die nächste Woche gehe. Vielleicht nicht in mein ganzes Leben, aber in die nächste Woche auf jeden Fall.
Für weniger Deutschland-Pessimismus, da bin ich auf jeden Fall dafür. Und ob uns das gelingt, werden wir sehen. Die nächste Ausgabe dann nächsten Donnerstag, 20 Uhr Deutschlandfunk Nova. Bis dann wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.